So, jetzt schalte ich es auch ein, das Mikrofon, und lasse die Techniker nicht in die Wäsche gucken. Dann könnt ihr mich auch ein bisschen besser hören. Ja, dass Menschen eine Gemeinde verlassen, das ist schade, aber es ist irgendwie auch normal, dass Menschen kommen, dass Menschen gehen, und ich finde, es ist ja auch wichtig, dass wir das hier zeigen, dass man eine Gemeinde auch verlassen kann. Wir sind nicht die einzig selig machende Gemeinde. Wenn man unsere Gemeinde verlässt, dann ist das traurig. Aber wir verurteilen Leute nicht oder sonst irgendwas. Weiß nicht, welches Bild man von Gemeinde hat. Mir ist es eben wichtig, dass man versteht, oder? Eine Gemeinde ist ein lebendiger Körper, und wir sind nur ein sichtbares Zeichen davon, dass Jesus mit dieser Welt noch etwas vorhat. Und ich glaube, für mich geht es immer wieder darum, dass wir als Gemeinde verstehen, wer ist Jesus und was hat er mit uns vor? Was will er von uns? Und auch am nächsten Sonntag wird uns jemand verlassen, oder? Karin Betschart werden wir aussenden für Missionsarbeit. Sie geht aus einem anderen Grund. Sie zieht nach Deutschland. Schönes Land übrigens. Sie zieht nach Deutschland, wird von dort aus für die Logos Hope arbeiten, ein Schiff, was auf der ganzen Welt die Botschaft von Jesus verbreitet. Auch das ist eine Form, die Ortsgemeinde zu verlassen, aber das ist keine Art, wo man irgendwie eben den Glauben hinter sich lässt. Und das ist ja das Schöne, dass Leute von uns weggehen und den Glauben nicht hinter sich lassen. Und neue Leute sind auch herzlich willkommen, Jesus kennenzulernen. Und heute Morgen ist die Gelegenheit, in der Predigt ein Stück weit eine neue Sicht von Jesus zu gewinnen und damit auch eine neue Sicht von uns als Menschen und eine neue Sicht von unserer Berufung. Wir sind im Markus-Evangelium mit Jesus unterwegs. Wir sind im Kapitel 9 angelangt, und wir werden merken, das ist keine alltägliche Situation, die dort beschrieben wird. Es ist eine spezielle Lernsituation für die Jünger, die Jesus da schafft. Und Gott macht was ganz Besonderes. Er zeigt nämlich etwas von sich selbst. Also die Überschrift heute lautet: Eine neue Sicht von Jesus. Und ich lese euch mal den Text vor. Das steht in Markus 9, Vers 2 bis 13. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los, und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus erwiderte: Es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. Eine neue Sicht von Jesus. Jesus hat damit begonnen, seinen Jüngern ganz frei und offen zu erklären, wer er ist. Für uns heute, die wir uns Christen nennen, ist es keine besondere Erkenntnis, dass Jesus eine wichtige Figur der Geschichte war. Wir sind vielleicht christlich aufgewachsen, wir haben ein bestimmtes Bild von Jesus. Vielleicht haben wir auch eine bestimmte Art von Beziehung zu Jesus. Vielleicht ist er ein Vorbild für uns, vielleicht ist er ein Ratgeber, vielleicht ist er auch ein Freund oder unser persönlicher Herr. Ich glaube, dieser Text, der kann uns helfen, egal ob wir an Jesus glauben oder noch suchend sind, darüber nachzudenken, wer ist Jesus wirklich? Wenn wir uns die Situation der Jünger zurückversetzen, dann war für sie ja noch nicht alles so klar wie vielleicht für uns heute. Und vieles war für sie fragwürdig. Als Jesus sie gefragt hat, wer bin ich, hat Petrus ganz offen zugegeben, du bist der Messias, du bist der Mensch, auf den wir als Juden warten. Ich habe es schon mehrfach angedeutet, damit waren völlig andere Erwartungen und Vorstellungen verbunden, als die Jesus hatte. Jesus sagt dann, jawohl, das bin ich, aber ich werde am Kreuz sterben und auferstehen. Und sagt Petrus zu ihm, nein, 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 das darf doch nicht sein, du bist doch der Sieger. Du bist nicht der Verlierer, du stirbst nicht am Kreuz, das darf doch nicht sein. Und dann erklärt Jesus ihnen, dass es eben doch von Gott so gewollt ist und dass sie lernen müssen, mit einer göttlichen Perspektive, mit einer göttlichen Sicht von dieser Welt zu leben. Und er erklärt ihnen auch, dass Leiden nicht nur für Jesus, für ihn selbst eine Bedeutung haben wird, sondern auch für ihr Leben. Und dann heißt es 6 Tage später, nimmt er 3 von diesen Jüngern mit auf den Berg. Also er schafft eine besondere Lernsituation, würde ich mal sagen. Petrus, Jakobus und Johannes, 3 Führungskräfte von den 12 Jüngern, nimmt er mit, ohne weitere Zuschauer, auf den Berg. In Parallelberichten heißt es, dass Jesus dann gebetet hat. Und dann erscheinen dort Mose und Elia. Und ich glaube, Jesus möchte diesen Jüngern diese Erfahrung geben. Er möchte sich ihnen auf eine ganz besondere Art und Weise zeigen, wer er wirklich ist. Und ich denke, für uns Christen ist dieser Text ja ebenso wichtig wie für Nicht-Christen. Denn er gibt uns die Möglichkeit zu überprüfen, ob unsere Sichtweise von Jesus richtig ist. Ob sie mit dem übereinstimmt, was Jesus selbst gesagt und getan hat. Als Christen sind wir nicht einfach dazu verdammt, das zu übernehmen, was andere uns sagen über Jesus, sondern wir sollen selber Jesus kennenlernen, selber von Jesus lernen. Und dazu bietet uns die Bibel eine gute Gelegenheit. Und eben das Erste, was Jesus denen gerne möchte, glaube ich, ist, dass diese Jünger verstehen, wer er ist. Und sie erleben dort Dinge, über die sie ja dann lange nicht sprechen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Jesus sagt ihnen, sie erleben das alles, da erscheint Mose und Elia und eine Stimme vom Himmel und Jesus verändert sich, er wird ganz strahlend weiß und dann sagt er ihnen beim Runtergehen, jetzt müsst ihr aber schweigen, bis ich auferstanden bin von den Toten. Das ist eigentlich eine ganz spezielle Erfahrung, nur diesen 3 Jüngern vorbehalten und erst nach der Auferstehung Jesu fangen sie an, darüber zu reden. Und ich glaube, Jesus möchte, dass die Jünger wirklich verstehen, wer er ist. Bisher haben sie Jesus natürlich als jemand kennengelernt, der gut predigen konnte, dem die Leute zugehört haben, der davon gesprochen hat, was Gott mit dieser Welt vorhat. Bisher haben sie Jesus als jemand kennengelernt, der gute Taten getan hat, der Kranke geheilt hat, Menschen, die tot waren, wieder auferweckt hat, Menschen, die gefangen waren, von den Mächten des Bösen wieder frei gemacht hat. Aber jetzt dürfen sie hinter diese Kulisse schauen. Und wir merken, dass es für die Jünger gar keine einfache Erfahrung ist. Vielleicht stellen wir uns so vor, ja, wenn wir dann mal Gott begegnen, dann wird alles schön sein, oder? Wir merken immer wieder in der Bibel, wie Begegnungen mit Gott selbst eigentlich zunächst mal ein tiefes Erschrecken und auch eine tiefe Angst auslösen. So war das hier auch bei Petrus. Das, was Petrus da sagt, komm, lass uns doch mal da 3 Hütten bauen, für dich, für Mose und Elia eine. Das ist ja ein Satz der Verlegenheit. Man kann das irgendwie interpretieren, aber ich glaube, der Mann wusste einfach nicht so genau, was sagen in dem Moment. Und der Petrus war immer einer, der die Initiative ergriffen hat, also hat er das Erstbeste gesagt, was ihm in den Sinn gekommen ist. Dabei geht es hier nicht darum, irgendwas zu fixieren, sondern Jesus zu verstehen. Und es ist klar, es gibt hier in diesen Texten, und gerade diesen Text kann man nicht verstehen ohne das Alte Testament. Ohne das, was im Alten Testament an Geschichten erzählt wird, an Erfahrungen gemacht wird. Zum Beispiel gibt es im Alten Testament den Bericht von Mose, dass er auf dem Berg Sinai Gott begegnet und Gottes Herrlichkeit sehen darf. Und danach kommt er vom Berg und er strahlt. Ähnlich wie das hier bei Jesus der Fall ist. Und Mose durfte Gott auf einem Berg begegnen, ähnlich wie das hier bei Petrus, Jakobus und Johannes der Fall ist. Genauso ist es auch bei Elia, oder? Das Gottesurteil auf dem Karmel und auch die Begegnung Gottes auf dem Horeb im Alten Testament von Elia. Das sind Momente, wo er Gott begegnet, wo Gott sich ihm offenbart. Und ob wir das hier für eine erfundene Geschichte halten oder einen Realitätsbericht, entscheidet sich ja daran, wer Jesus wirklich ist. Wenn es eine unsichtbare Welt gibt, wenn er Gott ist, dann macht einem die Geschichte hier nicht so große Probleme. Wenn man hingegen davon überzeugt ist, dass Jesus kein Gott ist, dann wird man wahrscheinlich dazu tendieren und sagen, ja, das haben die sich irgendwie ausgedacht. Wahrscheinlich bekommt man das nur heraus, wer Jesus wirklich ist, wenn man sich mal auf ihn einlässt, wenn man ihm zuhört, wenn man das Angebot annimmt, ihm zu begegnen. Auf jeden Fall in dieser Geschichte wird Jesus als der dargestellt, der Gott selbst ist. Und Mose und Elia treten zu ihm, und das hat einen Hintergrund vom Alten Testament. In den letzten Versen des Alten Testamentes, in den letzten Versen der jüdischen Bibel, lesen wir in Maleachi 3, Vers 22, der Herr sagt, denkt an das Gesetz Moses, meines Bevollmächtigen, befolgt die Gebote und Ordnungen, die ich am Berg Sinai für das ganze Volk Israel gegeben habe. Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich der Herr Gericht halte. Es war damals eine Erwartung, dass Elia wiederkommen soll, bevor der Messias kommt. Und das ist ja auch die Frage, die dann die Jünger mit Jesus diskutieren in ihrem Lehrgespräch. Oder sie sagen, da gibt es noch eine Bibelstelle und unsere Schriftgelehrten sagen, eigentlich muss ja erst der Elia kommen, bevor der Messias kommt. Und all diese Gespräche laufen auf eines hinaus, dass Jesus der ist, mit dem Gott seine Geschichte weiterschreibt. All diese Gespräche laufen darauf hinaus, dass Jesus nicht irgendeiner ist, der ein paar gute Gedanken teilt, sondern dass er der ist, dem die Jünger zuhören sollen, dem sie nachfolgen sollen und der mit dem, was er sagt, Gottes Willen offenbart. All diese Gespräche, diese weißen Kleider, reiner als jeder Mensch sie machen kann, diese Begegnung mit den zwei Propheten, zwei großen Figuren des Alten Testaments, das ist eine, der die erste Gottesoffenbarung auf dem Sinai empfangen hat, der andere, der das Volk Israel wieder dazu gebracht hat, nur Gott anzubeten, nur diesen einen Gott, Jahwe, treu zu sein. Diese Begegnung zeigt, dass Jesus in diese Reihe gehört und die Reihe fortsetzt. Und das wird bestätigt durch die Stimme, die vom Himmel kommt, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und deswegen ist die erste Frage, wenn wir eine neue Sicht von dieser Welt bekommen wollen, wenn wir eine neue Sicht von unserem Leben bekommen wollen, dass wir mit einer neuen Sicht von Gott anfangen. Dass wir neu verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und dass das, was er erlebt hat auf dieser Erde, dass es einem Plan entspricht, den Gott hat. Dass es einer Absicht entspricht, die Gott verfolgt. Für Petrus war es undenkbar, dass Jesus am Kreuz sterben soll. Auch heute ist es ja für viele Menschen völlig undenkbar, dass dieser Tod irgendeine Bedeutung für uns haben soll. Das ist also gar kein neues Problem, was wir heute haben, sondern es ist ein uraltes Problem. Keiner der Jünger hat von sich aus begriffen, dass das Gottes Plan war, dass jemand am Kreuz stirbt. Und Jesus selbst sagt aber, ja, das ist der Plan, dass ich da hingehe. Und da stirbt nicht nur ein Mensch, sondern da stirbt Gott. Und er sagt ja dann wenige Verse weiter in Kapitel 10, Vers 45, dass er sein Leben stellvertretend für uns gibt. dass er sein Leben an unserer Stelle aufgibt. Später feiern wir das Abendmahl. Das ist das beste Zeichen. Das ist das Essen, was Jesus eingesetzt hat, um zu verdeutlichen, ich bin für euch gestorben. Damit ihr wieder neu eine Beziehung zu Gott haben könnt. Damit ihr versteht, dass Gott euch liebt und nicht, dass Gott euch vor sich herjagt. Und diese Offenbarung, diese Gotteserscheinung von den Jüngern soll ihnen das klar machen. Das, was Jesus sagt, ist nicht erfunden, sondern ist wahr. Der Petrus, der hier völlig erledigt ist und ein paar komische Vorschläge auf den Tisch bringt, der schreibt ja später einen Brief im Neuen Testament. Und da kommt er auf diese Erfahrung zurück. Im 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, ab Vers 16 kann man lesen, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott dem Vater geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Da merken wir, das hat die Jünger ermutigt auf die lange Frist, dass Jesus kein Geschichtenerfinder ist, sondern dass Gott selbst in ihm handelt. Das hat die Jünger ermutigt, dem zu glauben, was Jesus sagt und neu sich zeigen zu lassen, was Gottes Plan mit dieser Welt ist. Das hat die Jünger ermutigt, auch später noch von Jesus zu reden. Ich glaube, in diesem Text geht es darum, dass wir selbst uns darauf einlassen, eine neue Sicht von Jesus zu bekommen. Ich glaube, dass niemand gezwungen ist, die Sicht des Neuen Testamentes und die Sicht von Petrus und die Sicht der christlichen Kirchen einfach so zu übernehmen oder zu schlucken. Man darf da Fragen haben, man darf manches nicht verstehen, man darf seine Zweifel haben. Ich glaube, es ist legitim, diese Fragen zu diskutieren und zu stellen. Aber was nicht legitim ist, ist, sich sein eigenes Jesusbild zu basteln. So zu tun, als hätte Jesus nie gesagt, ich will für euch am Kreuz sterben. Und dieses Kreuz hat eine Bedeutung für dich. So zu tun, als hätte Jesus nie gesagt, ich werde wieder auferstehen und dann auch auferstanden ist. Das ist nicht legitim. Ich glaube, wir dürfen uns unsere Meinung bilden. Wir sind eingeladen, Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen. Diese Geschichte zeigt uns, dass die Jünger in ihren Zweifeln, in ihrem Unverständnis von Gott ernst genommen wurden und dass Gott ihnen das neu offenbart hat. Und diese Erfahrung hat ihnen eine neue Sicht von Jesus gegeben und damit auch verbunden eine neue Sicht von Gottes Plan. Die Jünger haben im Laufe der Zeit immer mehr verstanden, vor allem nach der Auferstehung Jesu, dass dieser Jesus für uns gestorben ist. Und dass Gottes Plan nicht war, die Römer zu beseitigen, sondern Menschen zu ermöglichen, ihn kennenzulernen, in eine Beziehung zu kommen. Dass Jesu Plan nicht war, den Himmel auf Erden zu schaffen, sondern uns einen Weg in den Himmel zu ebnen. Dass Jesu Plan war, uns die Liebe Gottes zu zeigen und nicht uns zu verurteilen. Und diese Erfahrung auf dem Berg allein mit Jesus ist für Petrus, Jakobus und Johannes eine Schlüsselerfahrung. Und wenn wir bereit sind, uns eine neue Sicht von Jesus schenken zu lassen, dann ist natürlich auch das Zweite wichtig, dass wir das tun, was diese Stimme sagt. Ich finde es immer wieder interessant, dass das Thema Zuhören so eine gewaltige Rolle spielt in dem, was Jesus lehrt und sagt. Er sagt ja ganz oft, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und mein Gebet, wenn ich die Bibel lese, ist immer wieder, Jesus, zeig du mir doch, was du damit gemeint hast. Jesus, erklär du mir, was du mit dieser Welt und mit meinem Leben vorhast. Lass mich verstehen, was dein Plan ist. Und deswegen beginnen wir, wenn wir eine neue Sicht von Jesus bekommen, auch eine neue Sicht von uns selbst zu bekommen. Ich habe das letzten Sonntag schon angedeutet oder auch gesagt, dass ich glaube, es geht im Christsein nicht so sehr darum, dass ich das Maximum von Gott bekomme, sondern es geht eigentlich im Christsein im Kern darum, dass Gott das Maximum von mir bekommt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, mir nachzufolgen, Christ zu sein, wird nicht einfach werden, sondern wird unter Umständen auch dazu führen, dass ihr bloß, weil ihr an mich glaubt, bloß, weil ihr das Evangelium erzählt, die Leute sagen, der muss sterben. Ich weiß, dass es in unseren Breitengraden keine Wirklichkeit ist, dass wir getötet werden, weil wir Christen sind. Aber es gibt andere Länder, wo Menschen verurteilt werden, weil sie sich zum Beten treffen. Oder Aserbaidschan, habe ich letzten Sonntag erzählt, 800 Euro Strafe, weil sie sich zu einem nicht genehmigten Gebetstreffen getroffen haben. Oder Asia Bibi in Pakistan, die zum Tode verurteilt ist, weil sie angeblich Mohammed gelästert haben soll. Aber der eigentliche Kern ist ja, dass sie Christin ist. Christen, die in Indien von radikalen Hindus verfolgt werden und im Leben bangen müssen. Kirchen, die in Ägypten in die Luft gesprengt werden. Das ist ja eine Wirklichkeit. In unserem Breitengraden geht es vielleicht um unseren guten Ruf oder das, was schon im Neuen Testament steht, dass die Leute sagen, das mit diesem Kreuz, das ist ja völlige Dummheit. Wie kann man nur sowas glauben? Ich glaube, man kann es glauben, wenn man erfährt, dass Jesus Wirklichkeit ist. Dass er mit seiner Liebe und mit seinen Worten tatsächlich da ist. Man kann es glauben, wenn man die Kraft der Vergebung erlebt und Jesus selber begegnet. Und es geht nicht nur darum, irgendwie intellektuell begriffen und zugestimmt zu haben, sondern es auch erlebt zu haben. Aber eine neue Sicht von Jesus führt zu einer neuen Sicht von mir selbst. Dass ich anfange zuzuhören, dass ich von Jesus lernen möchte, dass ich ihn um Rat frage, dass ich mir zeigen lasse, was sein Wille für mein Leben ist. Es ist immer wieder mein Gebet, dass ich doch verstehe, was zum Beispiel gut für meine Kinder ist. Mein Gebet, dass wir verstehen, was gut für uns als Gemeinde ist. Das sind nicht Dinge, die ich einfach weiß, sondern die ich lernen möchte. Und über viele Fragen, auch Fragen in meiner Doktorarbeit, rede ich mit Jesus. Frag ihn um Rat. Bekomm Antworten, bekomm keine Antworten, geh weiter. Aber ich merke, er führt. Und ich glaube, das, was Jesus dort für diese drei Jünger wollte, dass sie lernbereit werden, das möchte er auch von uns. Wir dürfen unsere Fragen stellen. Aber er möchte gern, dass wir bereit sind, seiner Lehre zu vertrauen und auch Antworten auf unsere Fragen bekommen, zumindest zum Teil, wo das möglich ist. Und eine letzte Perspektive, die, glaube ich, in diesem Text drinsteckt und die für uns, glaube ich, heute wichtig ist. Wenn ich eine neue Sicht von mir selbst bekomme, dann bekomme ich auch eine neue Sicht von dem Sinn meines Lebens. Jesus spricht ja nicht umsonst davon, dass die Jünger bis Ostern schweigen sollen, bis zur Auferstehung, weil danach ihr Dienst beginnt, oder? Danach fangen die Jünger an, die Geschichte von Jesus weiter zu verbreiten. Auch in den Versen vorne dran sagt er ja, wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, und er impliziert damit ja, dass wir das dazu berufen sind, das Evangelium weiterzutragen. Wir sind aufgerufen, das nicht nur zu verstehen, dass Leiden und Herrlichkeit zusammengehören, sondern auch zu begreifen, dass mit dem Kreuz und der Auferstehung die Geschichte Gottes mit dieser Welt noch nicht zu Ende ist. Vielleicht sagt Petrus tatsächlich, lass uns auch hier 3 Hütten bauen, weil er den Eindruck hat, es ist der Himmel auf Erden jetzt, oder? Jetzt Petrus, Elia und Mose sind da, Jesus erscheint in einer übernatürlichen Gestalt. Jetzt haben wir den Himmel auf Erden. Und dann erteilt Jesus ihnen die Absage und sie gehen gerade wieder den Berg runter. Und es bleibt nicht alles nur bei der überwältigenden oder auch beängstigenden Erfahrung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesu Kreuz und Jesu Auferstehung nicht das Ende von Gottes Wirken in dieser Welt ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das hat seinen tiefen Ursprung in Gottes Absicht, uns wieder zu seinen Kindern zu machen. Unsere Beziehung zu ihm herzustellen, die Entfremdung, mit der wir über Gott reden, zu überwinden. Unsere Gedanken über Gott einen Maßstab zu geben und unsere eigenen Vorstellungen über Gott zu korrigieren und uns ein wahres Bild von Gott zu geben. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das ist nicht der Schlusspunkt des Handeln Gottes, sondern das ist der Startpunkt. Und eben auch da gilt, Leiden und Herrlichkeit gehört zusammen. Schon Petrus und die ersten Apostel haben das ja gesagt, dass es etwas eine Ehre ist, für Gott ausgelacht zu werden, für Gott geschmäht zu werden, für Gott im Gefängnis zu sitzen. Für Gott zu leiden ist eine Ehre. Und deswegen sollen die Umstände uns nicht daran hindern, sondern uns ermutigen, näher zu Jesus zu kommen. Dass Jesus am Kreuz gestorben und auch wieder auferstanden ist, zeigt ja, dass der Tod eine Macht, die niemand von uns von sich aus überwinden kann, schon längst überwunden ist. Dass Mose und Elia da wieder erscheinen, sagen die Ausleger, das macht auch Sinn, hat ein Stück weit was damit zu tun, dass sie vielleicht auch nicht gestorben sind, oder? Elia wurde entrückt. Und bei Mose lehrt die jüdische Tradition, dass er auch nicht gestorben sei. Auf jeden Fall sagt Jesus, die Auferstehung der Toten, meine Auferstehung muss stattfinden und dann könnt ihr wieder anfangen, davon zu reden. Diese Auferstehung Jesu ist ja die erste Auferstehung aus dem Grab heraus, wo der Tod keine Macht mehr hat, wo sogar die Soldaten, die das Grab bewachen, es nicht schaffen können, das Grab voll zu halten, sondern am Ende ist es leer. Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung zeigt uns, dass nicht der Tod das Ende des Lebens ist, sondern dass es ein ewiges Leben gibt und dass wir eines Tages diesem lebendigen Jesus begegnen werden und dass wir schon jetzt eingeladen sind, eine gute Beziehung zu ihm zu haben und dass sich an unserer Beziehung jetzt zu ihm entscheidet, wie unsere Ewigkeit aussieht. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass auch wir heute neu darüber nachdenken, wer er für uns ist. Vielleicht haben wir eine festgefahrene Meinung von Jesus. Ich glaube, dass wir lange miteinander diskutieren können und ich würde es auch gerne tun. Die eigentliche Frage ist natürlich, was kann uns überzeugen? Es gibt die Geschichte der Bibel, die finde ich für eine große Vertrauenswürdigkeit der Zeugen spricht. Dass Markus die Sachen aufgeschrieben hat, die Petrus ihm erzählt hat. Dass die Bibel sehr gut überliefert ist. Dass auch solche Geschichten, die auch für uns ja nicht alltäglich sind, wahr sein können. Aber letztlich entscheidet sich die Wahrheit der Bibel daran, ob ich bereit bin, mich aufzumachen, Jesus kennenzulernen. Ob ich mal das Wagnis eingehe, zu sagen, Jesus, zeig dich mir. Ich will nicht nur meinem Kopf vertrauen, wenn du tatsächlich auferstanden bist, dann will ich dich kennenlernen. Und eine neue Sicht von Jesus führt dazu, dass ich eine neue Sicht von mir bekomme. Denn dann ist das, was er gesagt hat, nicht egal. Dann ist das, was er gemeint hat, nicht zweitrangig. Dann ist das, was er uns aufgetragen hat, nicht nebensächlich. Dann geht's in der Gemeinde nicht darum, irgendwelche Wahrheiten mit allen Mitteln zu verteidigen, sondern dann geht's darum, ihm zu begegnen und das zu tun, was er uns sagt. Und dann verändert sich auch unser Dienst, unser Leben. Dann bekommt unser Leben eine andere Perspektive und ein anderes Ziel. Dann geht's nicht nur darum, was kann ich in die Zeit bringen, in die 80, 90, 100 Jahre, die ich hier auf dieser Welt habe, bevor ich ins Grab lieg, sondern dann geht's auch darum, was passiert mit mir danach. Und das entscheidet sich heute, sagt Jesus. Und die Stimme aus dem Himmel, die beglaubwürdigt, dass Jesus Gottes Sohn ist, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ich möchte euch einladen, diese neue Sicht auf Jesus in der nächsten Woche zu wagen oder auch heute schon. Ich möchte euch wagen, immer wieder dieses Gebet zu sprechen. Jesus, zeig dich mir, zeig du mir, wer du bist, zeig du mir, was du von mir willst, zeig mir, wie ich dir dienen kann, lass mich verstehen, was dein Wille für mein Leben ist. Und ich möchte dich einladen, diese neue Brille, diese neue Sicht von dir und deinem Leben zu beginnen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann denken wir daran, dass du am Kreuz bewusst für uns gestorben bist. Dann denken wir daran, dass du gesagt hast, du gibst dein Leben stellvertretend für uns. Dann denken wir daran, dass du gewusst hast, dass wir uns nicht aus den eigenen Haaren, aus dem Schlamassel ziehen können. Dann denken wir daran, dass unser Leben eine Zukunft hat bei dir. Dann denken wir daran, dass viele Menschen eingeladen sind, zu dir zu kommen. Noch viel mehr Menschen als die, die heute Morgen hier sind. Dann denken wir daran, dass du mit deiner Liebe es ausgehalten hast, Fragen zu beantworten, die für dich schon lange klar waren. Dann denken wir daran, dass du bereit bist, uns auch zu lehren und uns zu begegnen. Danke, Herr Jesus, dass wir auch heute Morgen dir begegnen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass ich dir persönlich begegnen durfte. Dass du mir Antworten gibst auf Gebete. Dass du meine Fragen verstehst und dass du mir meine Schuld vergibst. Amen.